hatte eine herausfordernde Woche diese Woche. Gut. Vater, hier sind wir. Alles, was uns zehrt an unsere Seele, an unser Sein, alles, was versucht, uns wirklich daran zu denken, weil jetzt kommen wir vielleicht eventuell zur Ruhe. Vater, ich bete, dass dein Vollmacht sichtbar wird in unseren Körpern, in unseren Gedanken und dass dein Geist, unser Geist, wirklich lenken und führen lässt heute Morgen. Und dass wir uns entscheiden, von dir wirklich zu hören. Amen. Wer hat schon die erste Teil, wer war schon dabei bei der ersten Teil? Sehr gut. Wer nicht dabei war, ich kann es euch ermutigen, schau es an, weil es verknüpft sich jetzt mit zweiten Teil heute Morgen. Und der Titel heißt, ist die Herrlichkeit Gottes und seine Gegenwart dasselbe? Und wir sind ein bisschen reingegangen und haben festgestellt, dass der Gegenwart Gottes seine Existenz ist und die Herrlichkeit tatsächlich sein Wesen ist. So, es sind zwei verschiedene Sachen, die aber eins machen natürlich, weil es Gott ist. Und dann haben wir festgestellt, dass Uza einen Fehler gemacht hat. Wir hatten ein bisschen Mitleid für Uza, weil er die Bundeslade berührt hat, damit es nicht stürzt. Und dann stirbt er. Und dann haben wir aber festgestellt, dass im 4. Moses ganz klar und deutlich, dass Gott gesagt hat, fasse meine Sein nicht an, fasse die Bundeslade nicht an, sonst wirst du sterben. Und das, was Gott sagt, das tut er auch. Und nicht ein Mensch zu zerschmettern, sondern seine Herrlichkeit sichtbar zu machen, dass er Gott ist und wir Menschen sind. Und wir müssen ihn verstehen und begreifen. Und dann haben wir dieses schöne Wort gehört, Wohntheologie, wo wir gedacht haben, Gott kommt zu Besuch. Er geht immer weg und dann kommt er wieder. Und da haben wir am Sonntag ganz spezifisch gesagt, dass das nicht stimmt. Gott ist nicht der Besucher. Gott ist immer da. Und diese Wohntheologie, die wir vielleicht gelernt haben vom früher, ist eigentlich eine falsche Theologie. Und dass wir das wirklich in uns verankern heute Morgen. Gott, du bist immer da. Du gehst nicht ab und zu weg und dann kommst du, wenn es dir passt. Du bist ein Gott, der uns immer erscheinen möchte, begegnen möchte und berühren möchte. Und heute lernen wir ein neues Wort, Trennungsevangelium. Und Trennungsevangelium ist, wenn wir sagen, der Sünde uns von Gott trennt und manche denken auch, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Aber Gott hat das nie gesagt. Er hat gesagt, die Sünde trennt mich von dir, aber nicht deine Wesen. Das trennt sich nicht. Und ich glaube, wir müssen manchmal Gott neu kennenlernen. So, wer ist bereit, heute Morgen Gott neu kennenzulernen? Wer ist bereit, tiefer mit ihm zu gehen? Super gut. Und du auch. Ich freue mich. Sehr schön. Gott ist immer freundlich und er ist gut. Und ein gutes Beispiel dafür, dass wir wissen, dass Gott sich trennt von der Sünde, aber nicht von dem Mensch, steht gleich vorweg in 1. Mose 3. In der Kühle des Tages kommt Gott und sucht Adam und Eva. Adam und Eva haben gerade da gesündigt. Und was tun die? Die machen das erste Hide-and-Seek-Spiel, das es jemals gab auf die Erde. Die haben sich versteckt. Und wer war der Suchende? Gott. Die haben gesündigt. Die haben was Falsches gemacht. Und dennoch, in der Kühle des Tages kommt Gott und sucht denen. Er trennt sich nicht. Und er sagt eigentlich, wo bist du? Ist es, dass Gott dann plötzlich Alzheimer hat und hat es vergessen? Nein, die Frage ist, bist du bereit zu antworten, hier bin ich trotz meiner Sünde? Das ist eigentlich der springende Punkt, dass Gott diese Frage gestellt hat. Wo bist du? Wo bist du? Nicht im physischen Sinn, ich sehe dich nicht, sondern wo bist du? Wo bist du mit den Last, das du trägst? Mit der Sünde, das du gerade getan hast? Glaubst du immer noch an mich? Bleibst du immer noch bei mir? Und wir denken, dass Gott in der Ferne steht und zuschaut, bis wir unser Leben in den Griff bekommen. Ich glaube, wir denken das manchmal, viele von uns. Wenn wir etwas gemacht haben, dann denken wir, Gott ist ein Beobachter. Gott kommt nicht nah. Und dann ist er fern, dann kommt er wieder zu Besuch. Dann ist diese Wohntheologie voll drin. Aber wenn ein Mann zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau angetan ist, ne, ist angetan von ihr, dann will er ihr zur Seite stehen. Kennt ihr das, verliebt sein? Wer war jemals verliebt? Alright, manche sind es immer noch. Halleluja. Und wenn du verliebt bist, das ist so radikal, was passiert mit dir. Da machst du alles, sichtbar zu sein. Komm, ich helfe dir. Ich trage das. Nee, mach die Tür auf. Ja, ich bin hier. Hast du eine Frage? Komm, wir reden ein bisschen. Es ist ständig einfach, damit man an die Seite ist von der Person, der man so verguckt ist. Und er sucht sie und will sich mit ihr verabreden. Er beginnt, sie zu umwerben. Und das ist so ein schönes Beispiel, weil das dann von diesem Umwerben wird dann hoffentlich dann zu ein Ja zueinander und dann kommt ein Bund und auf zwei macht eine. Ne? Das kennen wir. Und ich glaube, die Einheit ist der Schlüssel. Gott ist in ständig Kontakt mit uns. Und diese Trennung durch Sünde bedeutet nicht, dass er uns verachtet, sondern dass du noch nicht eins mit ihm geworden bist. Und wenn du die Mentalität hast, und das hatte ich früher, Herr, bis ich das und das und das aufgeräumt habe, bis ich das und das und das geschafft habe, dann bist du glücklich mit mir. Dann kriege ich meine Bonuspunkte. Ich weiß nicht, warum wir das denken, aber wir denken das, weil wir auch mit Menschen so interagieren. Wenn du so und so dich aufräumst, dann kann ich dich wieder neu begegnen. Dann werde ich mit dir reden. Und an einerseits ist es richtig, weil man gesunde Grenzen baut, aber wir porträtieren das dann schwapp auf Gott und wie er sein soll mit uns. Wir brauchen eine Wohnsitztheologie. Eine schlechte Darstellung der Liebe ist, wenn man in eine schwierige Situation ist und das Gefühl hat, dass die Liebe verschwindet. Aber Gottes Liebe geht nicht weg. So wenn du eins kapiert hast heute Morgen, Gott geht nicht weg. Der bleibt an dich dran. Römer 5, Vers 20, Teil B. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Das ist schon ein krasses Statement, ne? Die Sünde nahm zu und die Gnade nahm noch mehr zu. Wer hat die Gnade? Gott selber. So Gott kommt in die Bresche, wo Sünde sich vermehrt, auch hier auf dieser Erde. Gott kommt noch mehr. Wir sagen, wir leben in dunklen Zeiten. Ich kann es euch sagen, wir leben aber auch noch in mehr lichten Zeiten. Weil die Herrlichkeit Gottes kommt mehr rein, sich zu offenbaren, sagen, hey, stopp, ich bin nicht die Dunkelheit, ich bin das Licht. Ich bin der Gott, der euch offenbaren will. Ich bin wie kein Mensch. Ich handle nicht so. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, Kerstin, aber das, was hat das eigentlich jetzt mit der Herrlichkeit Teil 2 zu tun? Warum ich das so beschreibe, ist, wir müssen Gott kennenlernen und ihn begreifen und verstehen, damit wir verstehen seine Herrlichkeit. Damit wir begreifen seine Gegenwart und was er wirklich machen möchte. Gott ist immer da. Er verlässt uns nicht. Seine Liebe wird nicht weniger. Und deshalb, wenn wir über die Gegenwart und Herrlichkeit reden, sehen wir in das Licht und Verständnis, wer Gott ist und wie er handelt und Dinge meint. Und dadurch lassen wir seine Gegenwart mehr zu seiner Herrlichkeit kommen. Und das ist, was so wichtig ist. Hier ist ein ganz gutes Zitat. Habe ich selber erfunden, fand ich irgendwie cool. Ich weiß, Selbstlob stinkt. Aber wenn du was Gutes machst für Jesus und in Jesus, dann kannst du dazu gestehen. Und hier kommt es, wo die Gegenwart ist, gibt es Quantität. Aber wo die Herrlichkeit ist, gibt es Qualität. Und die beide passen zusammen. Ich komme ein bisschen mehr darauf hin später. Bevor wir aber weitergehen, ihr wartet sicherlich auf diese Antwort, die ich letzte Woche gesagt habe. Gibt Gott Krankheit? Schon, oder? Seid ihr gespannt? Cool, ich auch. Auf eure Antwort und auf eure Herz. Ne? Ich möchte vorweg aber beten. Wisst ihr warum? Weil wir lassen Gott noch mehr rein, wenn wir beten. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, auf diese Frage dich besser zu verstehen. Und dass unser Schmerz oder unser Verlust oder sogar unsere Wut uns nicht hindert, zuzuhören. Die Vergangenheit soll nicht die Gegenwart bestimmen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe einen Extrakt aus seinem Buch Gott ist gut von Bill Johnson gelesen. Und ich fand es so gut, auf diese Antwort ein Teil, was ich gebe. Und zwar sagt er hier, wenn ich meine Kinder das antun würde, was viele Leute denken, dass Gott es tut, würde ich verhaftet werden. Wegen Kindesmisshandlung. Die Menschen sagen, Gott ist gut, doch sie schreiben ihm alle Arten von Krankheiten und Naturkatastrophen zu und geben ihm die Schuld für alles, was in die Welt schief läuft. Manche versuchen dem Schmerz mit dieser Argumentation zu entgegenzukommen, indem dass sie sagen, er hat es zugelassen. Und wenn wir die Missetat unter den Teppich kehren und sagen, Gott wirkt in geheimnisvollen Art und Weise, dann machen wir die Verletzung noch schlimmer eigentlich. Es gibt einen verbreiteten Gedanken im Leib Christi, der besagt, dass Gott das Böse zulässt, damit er seine Herrlichkeit und Barmherzigkeit zeigen kann. Und das wäre so, als würde ich mein Kind den Arm brechen lassen. Ich würde es brechen, damit ich mein Kind trösten kann, heilen kann und es einrenken darf. Und wenn wir sowas hören, dann sitzen wir da und sagen, stimmt, ich habe auch solche Sätze gesagt. Man denkt das. Ich möchte euch sagen, es ist nicht unbedingt nur Quelltor, es ist der Leib Christi. Wir versuchen eine Antwort, wisst ihr warum? Für unsere Seele. Damit unsere Seele Ruhe findet. Damit wir endlich Antwort haben, weiter zu leben. Und ich verstehe es. Es ist so ein krasses Bild, aber für mich machte es Sinn, und es war so gut beschrieben und nachvollziehbar, was Bill hier beschreibt. Sachen wegzuerklären bringt keine zufriedenstellende Antwort. Nur um unsere Gedanken Ruhe zu geben, was ich vorher gesagt habe, damit wir den großen Schmerz nicht mehr spüren. Gott ist gut. Und er meint es immer gut mit uns. Punkt. Sachen passieren zu den Gerechten und den Ungerechten zugleich. Das hast du gelesen in Matthäus 5. Es sagt, es regnet auf die Gerechten und Ungerechten. Die Sonne scheint auf die Gerechten und die Ungerechten. Was will Gott damit sagen? Gott will sagen, ich bin Gott und ich bleibe dasselbe. Aber Geschehnisse passieren auf alle Menschen gleich. Und das war für mich echt ein Augenöffner, wo ich gesagt habe, ja, es stimmt. Und es steht weiterhin in Römer 8, wie die Welt ächzt und stöhnt unter die Sünde. Da lesen wir gleich in 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, okay, Kerstin, das ist schön und gut, aber es ist keine gute Antwort für mich. Da ist keine richtige, befriedigende Antwort auf die Frage, gibt Gott Krankheit? Wir kriegen manchmal die Antwort nicht hier auf Erden, was wir so danach sehnen. Aber wenn du nur auf das passierst und basierst, dass du nur diese Antwort und dann wirst du weiter mit Gott gehen. Wenn du nur sagst, mein Gott ist gut, wenn er mir beweist, dass das und das und das, da wirst du stecken bleiben. Du wirst nicht eine Beziehung oder eine Intimität mit deinem Gott haben, weil du beharrst in dem Moment, wir tauschen Rollen. Du hast mir zu sagen, was ich will, statt dass ich dich anbete und dich als Gott erkenne. Und das ist schwierig. Wisst ihr warum? Weil wir in Vergangenheit Worte hören wie befohlen, du musst. Mach das, Ausrufezeichen, nicht mehr hören wollen. Wir sind eine Gesellschaft geworden, wo wir sogar in Gottes Wort durchsieben und sagen, oh Gott, aber zeig mir bitte jetzt deine Liebe da drin. Und Gott wird es offenbaren, aber du musst dein Herz weit auf dafür sein, aber auch die Worte hören, stopp, tu es nicht. Und wir können es nachvollziehen, wenn wir Kinder haben. Wenn wir Kinder haben und eine Zweijährige steht da und geht auf die Straße, wir sagen nicht, jetzt schau mal, wie du rüberkommst. Es sind laute, ja, wir sind jetzt gerade auf der Autobahn. Jetzt schau mal, wie du da, ne, wie du es schaffst. Das wäre so illogisch. Und dennoch, wenn wir Gott begegnen, werden wir selber illogisch. Wir fordern Dinge, wo wir sagen, ich kenne dich zwar nicht so gut, aber ich fordere von dir, dass du mir Antwort gibst. Und wisst ihr was? Ich kann das sehr gut verstehen. Manche werden geheilt, andere nicht. Wenn das so vorkommt, möchte ich euch ermutigen, und das habe ich gemacht, und deshalb sage ich es, finde raus, was wahr ist. Bleibe nicht an das hängen, was nicht wahr ist, was kaputt und zerstörerisch ist, was nicht Sinn macht, wenn du Gottes Wort liest. Die Jahre mit Rebekka haben mir eins gebracht in diese Krankheit. Die 13 Jahre Etappe für Etappe auszuhalten, durchzuhalten und trotzdem Gott im Mittelpunkt zu haben. Ob es ein Happy End hätte oder nicht. Und das muss ich jetzt sagen. Vielleicht denkst du, ja, aber Kerstin, du hattest ein Happy End. Hatte ich. Aber ich war bereit, das Happy End bei Gott liegen zu lassen. Ich war bereit, mein Kind loszulassen und sage, geh nach Hause. Ich war bereit. Und warum war ich bereit? Weil ich meinem Gott vertraue. Weil mein Gott liebe und weil ich erkannt habe vorweg, er ist und bleibt ein guter Gott. Er ist und bleibt ein treuer, zuverlässiger Vater, in dem ich in die Arme renne und nicht wegrenne. Und das ist der springende Punkt. Und bin ich die Held? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es einfach Stück für Stück erfahren, indem, dass ich gesagt habe, I am not letting you go. If there's one thing I'm not doing, and that is I'm not letting you go. Ich lasse dich nicht los in so einer Zeit wie diese. Ich werde nicht ein Christ sein, der dich abstoßt und sagt, du stehst am Regal, weil du mich verletzt hast in mein Leben. Weil du Dinge zugelassen hast, angeblich, die ich nicht begreife. Und ich habe entschlossen, von Tag an, wo die Diagnose da war, ich habe gesagt, zwei Dinge zu Gott. Und da kam wirklich der Flüstern Gottes zu mir. Kerstin, was willst du? Und ich habe gesagt, ich will, dass du mein Kind heilst. Und ich will den Frieden Gottes immer wieder erleben durch die Reise, dass ich mit dir gehe. Weil ich wusste, die Reise wäre lang. Ich habe das irgendwie gespürt. Und ich möchte euch ermutigen heute, wenn du Gott auf ein Regal gestellt hast, du hast eine Form von Gott gemacht, weil du selber in den Sumpf stehst oder weil du selber Ängste hast oder weil du selber Prognosen hast in deiner Familie, die so zum Schreien sind, wo du sagst, Gott, wo bist du? Weißt du, was dein Gott sagt? Ich bin doch hier. Ich bin ganz nah bei dir. Ich bin näher als den Atem, das du einnimmst. Und ich werde dich heilen. Ich werde dich wiederherstellen. Ich nehme dich an der Hand. Und die Erklärung, dass du hast, ist vielleicht nicht ausreichend. Aber die Antwort ist ausreichend. Ich bin Gott. Dann glaube ich, und das meine ich wortwörtlich, meine nicht hoffen, dann glaube ich, werden wir nicht alles verstehen müssen, sondern einfach vertrauen. Es ändert sich. Ich muss es nicht verstehen. Leute haben gefragt, aber verstehst du es? Ich habe gesagt, nein. Ja, aber wie? Und ich habe gesagt, ich habe so einen super Bibelvers da. Im Alten Testament in Daniel. Ne? Abednego und die ganze Truppe von die anderen zwei, Mishach, standen da und Gott hat gesagt, so, Nebukadnezar hat gesagt, König Nebukadnezar, so, beug dich vor mir. Nee, das machen wir nicht. So, und dann in der Feuer. Während die Feuer anheizen und die tun die da rein, sind Leute gestorben. So heiß war das Teil. Die gehen da rein und die sagen einen Satz, der mein Leben immer wieder, wo ich daran meditiert habe. Schmeiß uns in den Feuer und wenn mein Gott mich rettet, dann ist er Gott. Und wenn er mich nicht rettet, ist er trotzdem Gott. Und das ist harter Tabak, sagt man, ne? Wobei Tabak ist nicht sehr gut, aber das ist hart. Tobak sogar. Mai, da fängt es schon an wieder. Das ist was ganz anderes wahrscheinlich. Aber das ist was hart zum Kauen. Und ich habe gesagt, Gott, ich würde sagen, ob ich es wirklich verstehe, weiß ich nicht. Aber ich werde es jeden Tag sagen. Ich werde es jeden Tag sagen, weil es muss von hier, mit meinem ganzen Intellekt und meiner Seele und meinen ganzen Gefühlen, muss es von hier in mein Herz. Und wenn es dein Herz trifft, wisst ihr was, dann kommt die Offenbarung. Dann versteht man was und dann sagt man, ja, du bist Gott. Ich muss es nicht alles Antwort haben. Ich muss dich nur verstehen. So, ihr Lieben. Vater, ich bete, dass du die Herzen heilst heute Morgen. Und ich bete auch, dass die eine Erkenntnis über dich bekommen, wo die wirklich so eine Liebesbeziehung mit dir aufbauen dürfen, dass die sogar die Fragezeichen ihres Lebens einfach an deinem Thron, vor deinem Thron liegen lassen dürfen und einfach dich annehmen und dir vertrauen durch allem. Amen. Zurück zu der Herrlichkeit, ihr Lieben. Im Alten Testament sehen wir die Menschen, die Herrlichkeit ein Stück weit begriffen haben, wer Gott wirklich ist. Und es sagt immer, ne, Gott ist heilig. Und wenn wir heilig das Wort nehmen, dann denken wir rein. Aber eigentlich ist es so eine Einmaligkeit. Es ist was unantastbar, was getrennt ist von allem anderen. Es ist, und das finde ich so eine gute Erklärung jetzt gerade, wie eine Juwelier und er schmilzt mit heißem Feuer das Gold und formt es zu einem wunderbaren Schmuckstück. Und wenn du jetzt bei der Juwelier wärst und sagst, oh, darf ich mal ausprobieren und tust deine Hand ins Feuer, was passiert mit deiner Hand? Der geht komplett kaputt. Der ist nicht mehr verfügbar für dich. Und ich habe mir gedacht, das ist genau so. Der Flamme, war der Flamme böse? Hat er gesagt, da kommt jetzt die Hand, das nasche ich auf. Nein, wir wissen natürlich nicht. Eine Flamme hat eine Funktion zu erhitzen und Wärme zu erzeugen. Aber wenn du ein Element dazu tust, der nicht vereinbar ist, dann gibt es Probleme. Aber es bedeutet nicht, dass der Flamme böse ist. Es ist einfach unvereinbar. Und wenn du das überlegst mit der Herrlichkeit Gottes, sein Wesen, keiner kommt nah dran, Leute, wirklich. Wir denken, wir kommen nah dran. Wir verstehen und mischen manchmal die Gegenwart mit der Herrlichkeit und wir denken, das ist tatsächlich jetzt die Herrlichkeit, wenn eigentlich sind wir in der Gegenwart Gottes. Und das halten wir aus. Aber wenn du die Herrlichkeit erlebst, du kannst etwas entweder oder machen. Und das ist, was die Philister entschieden nicht zu tun in 1. Samuel 5. Die Philister haben entschlossen, mit der Bundeslade umzugehen wie ein Stück Objekt. Die haben das Ding berührt und die haben plötzlich Geschwüre bekommen. Und das ist interessant. Wir denken dann, oh, Gott hat es dann gemacht. Gott hat zugelassen. Aber wenn wir an eine Flamme denken, der einfach ganz anders ist als ein menschliches Wesen, so ist Gott auch. Wenn Gott trifft, dann passiert was, die wir nicht eigentlich erwarten oder denken, dass Gott so sein ist. Und die haben wirklich angefangen, innerlich zu verrotten. Durch sein Wesen, seine Herrlichkeit, haben die plötzlich, waren die dann tot. Ich finde das krass. Gott gab ihnen keine Geschwüre, ihre Körper begannen zu verwesen. Und sie kamen nicht unter die Autorität Gottes, sie beugten sich ihm nicht. Wisst ihr, warum Obed-Edom durfte die Bundeslade haben? Der war Philister. Er durfte es haben, weil er ein bekehrter Philister war. Ich finde es so der Hammer, wenn du Jesus anschaust und die ganzen Sachen, was die Pharisäer sagen, jetzt geht er zu den Heiden, darf er das? Ist das in Ordnung? Und ich denke mir, du Leute, lies mal doch in der Tora. In der Tora stand ganz offensichtlich, Obed-Edom bekehrte sich zu Judentum. Er bekehrte sich zu Gott. Es ist schon da passiert. Warum machen wir Diskussionen im Neuen Testament darüber? Schaut mal Alte Testament an. Er war ein bekehrter Philister und er durfte die Bundeslade haben. Und was ist passiert? Boah, ihn und seine ganze Familie florierte, wurde gesegnet 3 Monate lang, wo die Bundeslade da war. Ich finde es so schön. Und ich glaube, jetzt, was ich jetzt sage, ist manchmal schwer zu verdauen, besonders in unserer Zeit. Und verstehe mich nicht falsch, Gott ist Liebe. Er begegnet dich in seiner Barmherzigkeit. Er begegnet sich mit seiner Nähe und seinem Verständnis und mit seiner Gnade. Aber mit seiner Herrlichkeit, und jetzt kommt's, die Leviten haben ein ganzes Jahr gebraucht, sich zu reinigen, bevor die in Allerheiligste gehen durften. So ist es ähnlich heutzutage. Wenige erleben die Herrlichkeit Gottes. Warum? Weil die sich nicht unterordnen unterm Gott. Ich will mit Gott gehen, aber ich will meine Entscheidung trotzdem treffen. Gott, du hast gesagt, es sind keine Klonen, keine Puppen und bla bla bla. Ich darf entscheiden. Oh ja, du darfst entscheiden. Aber wenn du wirklich die Herrlichkeit Gottes erleben möchtest, richtig erleben möchtest, dann musst du an einen Ort kommen mit deinem Herz, wo du sagst, es geht nicht um mich, es geht alles um ihn. Es geht alles um ihn. Ich ordne mich unter, ich beuge meine Knie. Ich gebe dir mein Herz. Das ist, was Herrlichkeit Gottes ist, wenn Gott in den Raum kommt. Du kannst es erleben in deinem Wohnzimmer. Du kannst es erleben in einer Gemeinde. Du kannst es erleben in einer Praise Night, Heart to Heart. Aber wisst ihr was? Und da möchte ich euch echt ermutigen, es ist jetzt an der Zeit. Es ist echt an der Zeit, höchstens einmal. Eigentlich ist es 11:55, sagt man, ne, auf Deutsch, 11:55. Wir müssen als Leib Christi in den Ort kommen, wo wir erkennen, wer unser allmächtiger, heiliger Gott ist. Wir müssen dahin kommen, Leute. Wisst ihr warum? Es wird dir besser gehen. Die Qualen, die du gerade erlebst, würden in der Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes eine Zufriedenheit erlangen, wo du plötzlich nicht mehr an das denkst, wo Angst verschwindet, wo du erkennst, wie fähig und groß dein Gott wirklich ist. Das ist, was passiert in die Herrlichkeit. Wisst ihr, Gottes Herrlichkeit teilt sich mit niemandem. Das ist wie eine Pfütze. Kennt ihr das, wenn die Kinder so, die tun ihr Wellyboots, ihr so Stiefel rein ins Wasser und platschen und dann gehen die raus und es war, als ob die nie da waren. Weil die Wasser einfach wieder sich zusammenfindet und da ist kein Fußabdruck. Und das ist eine Beschreibung eigentlich für die Herrlichkeit Gottes. Wir können Gott nicht formen. Sein Wesen ist so konträr zu unserer in dem Moment. Sind wir in sein Ebenbild? Ja. Aber wir sind nicht wie er in seiner Herrlichkeit. Das sind wir nicht. Wisst ihr, dass der Gegenwart Gottes wird nicht viel von dir abverlangt? Du kommst in der Gegenwart Gottes, du hast da hart zu hart und du sagst, Mai tat es mir gut. Ach, ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Boah, das war super. Und ich konnte entscheiden, ob ich da ein bisschen reingehe, ob ich ein bisschen rausbleibe, ob ich ein bisschen beobachte. Also es war super. Und die Herrlichkeit stellt Anforderungen an die Gläubigen. Das ist der Unterschied. In der Gegenwart darfst du bestimmen. Komme der Herrlichkeit, dann fordert Gott. Und wisst ihr was? Wieder mögen wir dieses Wort nicht. Forderung. Mein Gott fordert. Ich pack das nimmer. Es ist nicht eine gesetzliche Gottesdienst heute Morgen. Es ist eine Gottesdienst, der eigentlich euch frei macht. Es ist eine Gottesdienst, der euch erlöst, zu erkennen, welche Gott wir wirklich tatsächlich anbeten. Welche Gott, von wem wir wirklich predigen. Welche Gott wir in die Welt hinausgehen und sagen, wer er wirklich ist. Der ist so anders wie andere Götter, weil er der wahre Gott ist. Und wisst ihr, was die Flamme auch macht? Das finde ich auch so schön. Das ist, wie du tust die Flamme, deine Pfanne auf die Flamme. Und dann, das hilft dir, oder? Da brutzelt das Brot, das Steak, das Brot. Ich weiß nicht, warum ich daran gedacht habe. Also in England gibt es das, die braten das Brot. Tatsächlich. Ja, für Frühstück. Aber das brutzelt dem Fleisch total super oder der Ei. Du musst nicht hoffen, dass es dann 30 Grad wird auf dem Fels, damit du dann ein Ei und dann kannst du es rüber. Du hast die Pfanne mit der Flamme. Und so ist dieses Bild mit Gott. Gott ist diese Flamme und ist zu Guter für dich, zum Guten für dich. Und das will ich vermitteln heute Morgen. Wenn seine Herrlichkeit spürbar ist und erkennbar ist, dann merkst du eigentlich, wie geliebt du tatsächlich bist in seiner Gegenwart. Wie er dich wirklich anschaut und dich so wahrnimmt, wie vielleicht nie ein Mensch jemals gemacht hat. Gott nimmt dich wahr. Er nimmt dich ernst. Und er sieht im Augenblick, wie schwach ein Mensch ist. Und er beurteilt es nicht, sondern er nimmt dich hinein, die Pfütze zu erleben, die Flamme zu erkennen. Solange wir die Gottesfurcht nicht wieder in unser Leben einbauen, stellen wir uns auf eine Erfahrung in den Vorhof. Wer will in den Vorhof bleiben und nicht in Allerheiligste? Da mussten die Priester auch immer überlegen. Die sind wirklich mit Zittern und Angst da. Ich weiß es nicht. Aber ich kann euch ermutigen, wir wollen dahin. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist der Zeit der Gnade. Jesus kam, alles auf sich zu nehmen, damit wir als Menschen uns zutrauen, Gottes Gegenwart wirklich zu erleben und zu erkennen, für was es ist. Eine Sache, der dich hindert, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen, ist Menschenfurcht. Das hindert dich. Könnt ihr erinnern, wo David plötzlich die Bundeslade kam, dann haben die ein Lied gemacht, dann haben die 7 Schritte gemacht. Und dann haben die wieder Musik und etwas geopfert und haben wieder 7, also es war ein langer To-Do, ne? Bis das ankam, die Wesen Gottes. Aber weißt du was, er hat richtig getanzt. Und was macht seine Frau Michal? Sie schämt sich für ihn. Und jetzt ist ein entscheidender Faktor, was macht David? Der tanzt weiter. Und warum? Weil er sich nicht schämt. Weil er keine Menschenfurcht mehr hat. Er hat nur Gottesfurcht. Ich kann es euch nur sagen, Menschenfurcht und Gottesfurcht gehen nicht Hand in Hand. Die werden sich nicht vereinbaren. Du musst aufstehen. Du musst aufstehen in dein Leben. Und du musst Dinge wagen in dein Leben, egal was passiert. Ich erzähle kurz eine Geschichte, weil ich finde, es passt so gut hier. Gott, ihr wisst es von der Erzählung von Bethel, dass Gott mich einfach ermutigt hat, immer wieder laut zu singen. Und ihr kennt mich alle. Ihr wisst, das ist laut. Und wenn Gott dann laut sagt, dann noch eine Schippe drauf. Das ist schon mega so. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich mache das. Ich bin in Zwiespalt darüber, weil ich singe gerne, ich singe laut, aber okay, ich mache das halt. Und dann fange ich an, das Singen. Und dann ist ein Mann, Gott segne ihn. Er sagt dann in dem Augenblick, oh nein, Herr, sie ist mitgekommen. Sie war schon bei Unum. Ich pack das nicht. Die ist jetzt auch hier. Und das erzählte mir später. Es war so eine niedliche, ich hätte es nie gewusst, ne? So, und dann kommt dieser Abend, wo Gott sagt, ich möchte, dass du aufstehst und dass du Feuer singst. Ich habe gesagt, Gott, ich mag das, dann habe ich es gemacht. Und dann kam er nachher auf mich zu und hat gesagt, ich muss echt Buße tun, ich muss echt um Vergeben beten. Ich war nicht voller Freude, dass du dabei warst. Besonders, weil ich dich dann plötzlich gehört habe und habe gedacht, oh je. Aber jetzt habe ich es verstanden, warum. Menschen haben Gott erlebt durch das, wie du laut gesungen hast. Und ich möchte mich entschuldigen. Ich fand es so bewegend, weil der Mann hätte das für sich behalten können. Wir kannten uns nicht. Aber er war so mutig und er hat mir das erzählt. Und ich habe mir gedacht, und jetzt kommt der Botschaft, du wirst Leute beleidigen. Du wirst ein Anstoß sein, auch in der Leib Christi. Autsch! Geschwister werden deinen Charakter vielleicht nicht packen. Die werden auch nicht deine Persönlichkeit mögen. Die würden auch nicht mögen, wie du jetzt gerade vorne hier stehst und wie du predigst. Das ist zu schwarz-weiß. Es kann alles sein. Aber ich kann euch ermutigen, für wem stehst du? Für wem stehst du? Und es bedeutet nicht, dass du nicht belehrbar bist. Versteh bitte die Botschaft. ich mag das, wenn Leute kommen und sagen, boah, das fällt mir schwer, aber Kerstin, da, 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 da. Hey, das respektiere ich wirklich. Weil es ist, ich will dich verstehen oder ich verstehe es nicht, hilf mir dabei. Das ist Leib Christi, da wollen wir hin. Aber du musst aufstehen und es soll dir egal sein, wem du verletzt oder beleidigst. Wenn dein König mit dir glücklich ist, wenn durch die laute Stimme zwei Leute werden geheilt im Saal, das ist mir wert. Das ist mir wert. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Und da kommen wir dahin nächste Woche. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille soll geschehen. Hat Jesus plötzlich das nicht verstanden, wer Gott ist? War er doch dann zu menschlich, zu falsch? Ich habe schon, danke dir. War einfach zu menschlich, zu fleischlich geworden plötzlich, weil er wusste, dieser Druck kommt auf ihn, wollte er eigentlich flüchten mit dieser Aussage? Ich glaube nicht. Er hat einfach das geistliche Ordnen wieder ausgesprochen. Ich sage jetzt als Sohn und als Mensch, aber Sohn Gottes, proklamiere ich heute vor alle Geistliche, die zuhören, das Übernatürliche. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Nicht mein Wille, sondern nur deine soll geschehen. Und ich beuge mich total, ich ordne mich unter in deine Herrlichkeit. Ist das nicht krass? Und er hat uns alle gerettet dadurch. Er hat uns alle gerettet. Wir dürfen eine Beziehung mit unserem himmlischen Vater dadurch haben, weil er gehorsam war. Wir dürfen Gott entdecken und lieben und wirklich Intimität mit ihm erfahren. Nicht, weil wir ein Jahr uns vorbereiten müssen, bis wir endlich in der Allerheiligste. Hat schon gemacht. Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen hinein, ihr Lieben. Wir dürfen hineintreten mit einem Bewusstsein. Nicht mit einer falschen Demut oder kriechen. Wir dürfen freiwillig reinhüpfen in die Herrlichkeit Gottes. Das dürfen wir, weil Gott einfach so gut ist und so liebevoll. Dein Gott heute Morgen ist für dich. Dein Gott heute Morgen ist für dich. Wenn du dieses Gebet beten möchtest, dann mach einfach, bleib sitzen, aber mach einfach deine Hände auf. Und ich mag diese Übung immer ganz gerne, das kannst du auf YouTube machen, einfach weil du deinen Kopf sagst, ich tue das jetzt für meinen Jesus. Aber es ist kein Zwang. Ich möchte, dass du es freiwillig tust aus deinem Herz. Lieber Vater, was immer dir wichtig ist, lass es mir wichtig werden. Und Herr, ich bereue es, dass ich manchmal dir als ein ganz normale, sogar niedrige Meinung von dir hatte. Ich bin so dankbar für deine Gegenwart. Aber Herr, ich bitte dich um deine Herrlichkeit. Und das kommt ohne Gefühl, es kommt ohne Emotion. Wisst ihr, wie oft ich Worte habe für Menschen, weil ich einfach in das Prophetische diene und ich habe kein Gefühl? Ich habe gar kein Gefühl. Ich habe keine Feuer, ich habe keine Gänsehaut, nichts. Ich kriege einfach was und ich tue es. Und ich sage, Gott, ich hoffe, das war richtig. Und wir manchmal warten auf den Gefühl, die Bestätigung, und das brauchen wir auch. Wir brauchen, dass wir Gott spüren. Verstehe das auch nicht falsch. Aber lass es dich nicht hindern, dass du denkst, du bist nicht in der Herrlichkeit Gottes. Dein Verstand wird auch später zu dir sagen, macht das alles Sinn? Weil der Verstand in der Seele ankert ist. Und der Seele ist unser Wille, unsere Emotionen, die Entscheidung, die wir treffen. Und jetzt kommt es. Die Entscheidung, die du heute Morgen treffen musst, ist in der Herrlichkeit Gottes. Und was ist diese Entscheidung? Ich halte durch. Ich gebe nicht auf. Ich vertraue dir weiterhin. Ich muss nicht verstehen, aber ich werde dich vertrauen. Ich nehme dein Liebe an, obwohl ich abgelehnt fühle. Ich bin wütend, ich lege den Wut hin und ich tausche es mit deinem Frieden in diese Herrlichkeit hinein. Und ich ordne mich unter, weil du bist Frieden, du bist Liebe, du bist Sicherheit und du bist der Gott, der uns nicht allein lässt. Er ist ein Gott, der dich nicht im Stich lässt. Amen. Vater, ich bete, dass du dein Volk segnest. Ich bete, dass die Herrlichkeit Gottes so eine Sehnsucht und Hunger erweckt in uns, dass wir nicht zufriedenstellen, nur mit deiner wunderbaren, tolle Gegenwart, sondern dass wir preschen noch mehr hinein, tiefer hinein. Und dass wir uns nicht zufrieden geben mit was unsere Seele uns erzeugen möchte, so ist Gott, sondern dass wir dich suchen und dass wir dich rausfinden, wer du wirklich bist und dass wir das festhalten, weil das ist die Wahrheit. Amen.